Ja, guten Abend. Wechseln wir also zu Wörtern. Es ist der Zufall, der uns in einer bestimmten Form ja hier zusammengeführt hat. Seine Majestät König Zufall, wie Friedrich der Große sagt. Der Zufall, herübergebracht von der Glücksgöttin Fortuna oder aber dem Gott der Furcht. Mit dem Zufall tritt etwas an uns heran, dessen Grund wir nicht kennen oder in einer stärkeren Bedeutung noch, was ohne Grund eintritt. Die alles überragende Frage nach dem Warum, nach dem erklärenden Grund, dem deutenden Ursprung oder gar dem existenziellen Sinn des Ganzen droht ins Leere zu fallen. Allerdings, nicht nur der Gedanke ist unerträglich, eine Zufallsexistenz am Rande des Universums zu sein. Vielmehr ist es auch komplementär, eben die vorherbestimmte Existenz ohne Raum für Spontanität und Handlungsfreiheit. Herrscht der Zufall oder ermöglicht er etwas? Mal sind es glückliche Wendungen, die uns erreichen, mal unvorhergesehene Unfälle, die uns ereilen. Zufall ist ein zutiefst metaphysischer Grundbegriff. In ihm sind, denke ich, alle Gegenbegriffe oder viele Gegenbegriffe unserer Kulturtradition aufgehoben, wie Determinismus, wie Schicksal, wie Grund, wie Ursache, wie Handlung, wie Erklärung, Kontrolle und vielleicht auch Gott. So spiegelt der Zufall einen Kern unseres Weltverständnisses. Das macht ihn so fürchterlich bedeutungsschwer. Wie wohltuend mag es da sein, ihn musikalisch ein Stück weit inhaltsleicht aufzulösen, ihn selbst komponierend sein zu lassen, ihm Klang zu verleihen. Nicht zu fragen, was ist der Zufall, sondern wie ist der Zufall, wie klingt er? Welche Klangräume vermag er zu eröffnen? Die Fragen haben wohl auch John Cage bewegt, sich vom Zufall überraschen und auch überwältigen zu lassen. Cage ließ sich inspirieren, wohl auch und insbesondere von den Naturwissenschaften. Welchen Zugang finden nun die Naturwissenschaften zum Zufall? Kaum einen, könnte man meinen. Traditionell war und ist die Naturwissenschaft ein Stück weit zufallsfeindlich. Wo Naturwissenschaft ist, so wollte man, solle kein Zufall sein. Wo Zufall ist, war Naturwissenschaft noch nicht. Berühmt ist hier Albert Einsteins Fassungslosigkeit im Angesicht des quantenmechanischen Zufalls. Der Alte, also Gott, würfelt nicht. Der Gedanke, dass ein einem Strahl ausgesetztes Elektron aus freiem Entschluss den Augenblick und die Richtung wählt, in der er fortspringen will, der es fortspringen will, ist mir unerträglich. Wenn schon, dann möchte ich lieber Schuster oder gar Angestellter in einer Spielbank sein als Physiker, so Albert Einstein. Das hat er dann natürlich nicht in der Form realisieren können. Naturwissenschaft und Zufall, das war einst wie Feuer und Wasser in jener Zeit, in der die Natur im Licht eines mechanistischen, kausalistischen Weltbildes glänzte. Doch das war einmal, wie ich zeigen möchte. Seither hat sich einiges getan. Im 20. Jahrhundert wurde unsere Welt als eine Welt voller Zufälle entdeckt. Begonnen vielleicht mit der Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert, dann insbesondere mit der Quantenmechanik, hat sich der Zufall breitgebracht. Doch durchgesetzt hat er sich erst in den 60er Jahren mit Komplexitäts-, Chaos- und Selbstorganisationstheorien. Trotz und vielleicht auch wegen eines gesellschaftlichen Trends zum Planungsoptimismus in der damaligen Zeit. Relativ spät findet sich also eine Positivierung des Zufalls als kreatives, als produktives Element. Einzig und allein der Zufall liegt jeder Neuerung, jeglicher Schöpfung zugrunde, sagt der Evolutionsbiologe Jacques Monod. Ähnlich Friedrich Nietzsche, einige Zeit natürlich früher hier bezogen auf den Begriff Chaos oder Tohuwabohu. Man muss noch Chaos in sich haben, so der bekannte Spruch von Nietzsche, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch, ihr habt noch Chaos in euch. Liegt hier nicht eine Nähe zu John Cage, Aleatorik? Liegt hier nicht eine Nähe zu einer Kunst durch Zufallsoperation? Von Kreativität durch Zufall spricht der Jenaer Philosoph Wolfgang Welsch und bezieht sich da insbesondere auch auf John Cage. Möchte jetzt in einem kleinen Streifzug durch einige naturwissenschaftliche Zufallsverständnisse gehen und schauen, ob und in welcher Hinsicht wir hier Verbindungen zur Kunst, insbesondere zur Musik, finden können. Sie werden erstmal eine gewisse Pluralität oder eine Vielfältigkeit der Zufallsverständnisse präsentiert bekommen. Zunächst ganz traditionell das Wissensdefizit. Zufall ist das, was wir noch nicht wissen. Dass Zufall in den exakten Naturwissenschaften fest etabliert ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Zu Beginn der neuzeitlichen Naturwissenschaft galt Zufall nicht als Grundcharakter von Natur, sondern als zu eliminierender Widerstand gegen jegliche Naturerkenntnis und als Synonym für Nichtwissen. Hinter jedem vermeintlichen Zufall wurde Ordnung, Stabilität, Regelhaftigkeit postuliert und gesucht. In einem solchen deterministischen Uhrwerksuniversum hat Zufall kaum einen Platz. Diese Haltung begann insbesondere vor dem Hintergrund auch der naturphilosophischen Position von Platons mit Descartes, Francis Bacon, Kepler und Galilei. Sie drückt sich insbesondere aus in den klassischen Werken zur klassischen Mechanik von Isaac Newton, 17. bis 18. Jahrhundert, in den mathematischen Prinzipien zur Naturphilosophie. Und Immanuel Kant, dem Hinsicht ein Anhänger Newtons, sagte später, alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetz der Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Den Höhepunkt dieses Naturverständnisses findet man bei Pierre-Simon de Laplace. In seinem philosophischen Versuch über die Wahrscheinlichkeiten 1812 schreibt er, wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Weltalls als die Wirkung seines früheren und als die Ursache des folgenden betrachten. Eine Intelligenz, welche für einen gegebenen Augenblick alle in der Natur wirkenden Kräfte kennte, würde in derselben Formel die Bewegung der größten Weltkörper wie der leichtesten Atome umschließen. Nichts würde ihr ungewiss sein und Zukunft wie Vergangenheit würde ihr offen vor Augen liegen. Diese Intelligenz, Laplace'scher Dämon, wurde natürlich noch nie erreicht. Der menschliche Geist, so sagt Laplace dann auch, ist ein schwaches Abbild dieser Intelligenz. Aber Laplace sah da natürlich ein forschungsleitendes Programm. Insbesondere hat Laplace ein subjektivistisches Zufallsverständnis hier vorgebracht, nämlich das als Wissensdefizit, nämlich dass lediglich durch derzeitige subjektive Unkenntnis jener Ereignisse, welche wegen ihrer Geringfügigkeit scheinbar nichts mit den großen Naturgesetzen zu tun haben, als vom Zufall abhängend angesehen werden. So Laplace. Die Reise geht weiter. Die mathematische Methode, die auf Zähmung des Zufalls aus ist. Trotz aller physikalischen Eliminierungswünsche, der Zufall blieb. Da war die Mathematik hilfreich. Sie war historisch weniger zufallsfeindlich. Dabei nahm sie weniger die Natur selbst in den Blick. Vielmehr spielen idealisierte Situationen hier eine Rolle. Vielfach auch solche, in denen menschliches Handeln bedeutsam ist. Bevölkerungsstatistiken und solche Sachen wurden hier entwickelt. Mathematisch wurde der Zufall zuerst in der Klassenwahrscheinlichkeitstheorie im Umfeld von Glücksspielen präzisiert. Cardano, Galilei und Pascal nahmen erste Wahrscheinlichkeitsuntersuchungen vor. Maßgebliche Idee war hier, insbesondere dann bei Jakob Bernoulli, viele Zufälle können dennoch eine Regel ergeben. So wurde das Gesetz der großen Zahl entwickelt. Blaise Pascal stellte frühzeitig programmatisch fest, diese Lehre, die die Exaktheit der mathematischen Beweisführung mit der Unsicherheit des Zufalls verknüpft und diese anscheinend vollständig einander widersprechende Elemente miteinander versöhnt, kann mit Recht als die Mathematik des Zufalls bezeichnet werden. Und so hat die Mathematik da von ausgehend eine für Gesamtgesellschaft auch eine hilfreiche Tradition entwickelt, für die Naturwissenschaft natürlich auch. Verwandt ist hier der Zufall, der sich als Rauschen in naturwissenschaftlichen Experimenten artikuliert. Bernoullis Wahrscheinlichkeitstheorie stellte ein methodologisches Verfahren bereit, um mit gegebenen, als störend angesehenen Zufall adäquat umgehen zu können, zu zähmen. Wegweisend waren hier auch die Arbeiten von Carl Friedrich Gauss zur Streuung von Messwerten, insbesondere im Bereich der Himmelsmechanik. Allgemein muss der Experimentator gegen den Zufall angehen, der hauptsächlich, so dachte man, von außen in das experimentelle Setting kommt. So wird heutzutage vielfach von Störungsbeseitigungswissen gesprochen. Ich komme zu dem nächsten Typ, der eher im 19. bzw. im 20. Jahrhundert angesiedelt ist. Zufall ist dasjenige, was nicht im Gesetz darstellbar bzw. abkürzbar ist. Sinnbild ist hier ganz beispielhaft das Werfen von Münzen und die daraus entstehende Symbolfolgen. Ne? Null für Kopf zum Beispiel und 1 für Zahl. Hier sind so einige Symbolfolgen auch grafisch dargestellt. Nun kann man sich natürlich fragen, und das ist ein Ansatz, den Mathematiker gefahren haben, ob nun die obere Folge, also 1, 0, 0, 1 und so weiter, zufälliger ist oder die zweite, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Mathematiker tendieren hierzu, die zweite Folge nicht als zufällig zu bezeichnen. Ne? Denn durch einen einfachen Algorithmus oder eine einfache Bildungsregel kann diese durchaus erzeugt werden. Also wiederhole immer die 0 und die 1. Die Idee, das Zufallsverständnis über die Unregelmäßigkeit solcher Zahlenfolgen zu fassen, geht auf den österreich-ungarischen Mathematiker Richard von Mises zurück. Hierauf aufbauend sind vielerlei Arbeiten von Kolmogorov und andere zu einer berechenbarkeitstheoretischen oder algorithmischen Fassung des Zufalls entwickelt worden. Im strengen Sinne gilt hier, nur wenn keine Abkürzung, keine Bildungsregel, kein komprimierendes Gesetz dahinter steht, dann wird der Mathematiker von Zufall reden. Finden wir etwas, was komprimiert werden kann, liegt kaum Zufall vor. Zwei Problempunkte sind hier zu nennen. Einmal zeigte sich, es gibt unendlich vielen Zufall. Die meisten Zahlenfolgen, die Sie aufschreiben können, gehorchen keinem Generierungsalgorithmus. Zum Zweiten, es gibt kein formales Verfahren, bei einer gegebenen Zufallsfolge zu entscheiden, ob nicht doch ein Generierungsmechanismus gefunden werden kann. Diese Unentscheidbarkeit hängt eng zusammen mit dem Gödel'schen, mit einem der Gödel'schen Unvollständigkeitssätze. Im strengen Sinne ist, wo Zufall in diesem Sinne herrscht, tatsächlich eine Grenze der Analyse und auch eine Grenze der Mathematik gegeben. komme zu einem weiteren klassischen Typ des Zufallsverständnisses, was auf Nichtberechenbarkeit basiert. Zufall ist, was nicht prognostizierbar ist, was sich gewissermaßen dem Blick in die Zukunft entzieht. Die moderne Chaostheorie oder die nichtlineare Dynamik hat hier explizit zur Fassung des Zufallsbegriffs beigetragen. Prägend waren schon frühe Arbeiten von Henri Poincaré Ende des 19. Jahrhunderts. Er sagt, eine kleine Ursache, die für uns unbemerkbar bleibt, bewirkt einen beträchtlichen Effekt, den wir unbedingt bemerken müssen. Und dann sagen wir, dass dieser Effekt vom Zufall abhängt. Die Vorhersage wird verunmöglicht und wir haben eine zufällige Erscheinung. Gibt eine gewisse Nähe zu Laplace, aber was bei Poincaré hier subjektivistisch daherkommen mag, ist eine Position jenseits eines zufallsorientierten Subjektivismus. Denn für Poincaré ist alle Wissenschaft, alle Begriffe der Wissenschaft im Prinzip eine Festlegung, eine Konvention, so auch der Zufall. Poincaré betont dann an anderer Stelle, dass es objektive Gegebenheiten sind, die uns hier vom Zufall reden lassen, nämlich, darauf komme ich gleich noch, Instabilitäten, wie ein auf dem Spitze gestellter Kegel, das Wettergeschehen, die Planetendynamik oder auch das Roulette-Spiel. In der von Poincaré vorbereiteten, in den 60er Jahren sich etablierten Chaostheorie wurde dieser Effekt der sensitiven Abhängigkeiten, der sogenannte Schmetterlingseffekt, breit diskutiert. Und Sie sehen hier gewissermaßen in den Bildern, dass kleine Ursachen auch große Wirkungen nach sich ziehen können. Gehen wir wieder etwas zurück und blicken in das 19. Jahrhundert. Dort ein Zufallsverständnis, was mit Wirren, mit Irregularität in Verbindung gebracht wird. Zufall ist, was irregulär ist oder als solches erscheint. Beispielhaft ist hier eine unter dem Mikroskop beobachtete Zitterbewegung von Pollenkörnerchen auf einer Flüssigkeit, die von Robert Brown um 1828 entdeckte irreguläre Bewegung, war seit Ende des 19. Jahrhunderts dann Abbild, diese Zitterbewegung von zugrunde liegenden Molekulardynamiken. Eine Erklärung gelang erst dann Albert Einstein und Louis Bachelier um die Jahrhundertwende. Die Irregularität der Bewegung der Pollenkörper hat später zur Redeweise von allgemeinen Zufallsprozessen geführt. Danach ist der Zufall nicht als Ereignis, sondern als Prozess zu verstehen. Bei der Brownschen Bewegung hängt die Wahrscheinlichkeit dieser jeweiligen Teilbewegung nur von dem Zustand, dem jeweiligen Startzustand ab, hat also keine Geschichte. Man spricht heutzutage ja auch von Markov und Wiener Prozessen. Interessant ist, dass Bachelier einer der ersten war, der versuchte, mit diesen Methoden Finanzzeitreihen, Aktienkurse und so weiter zu untersuchen. Er stellte dann natürlich auch eine hinreichende Irregularität fest und eben auch Probleme, wie wir es beim anderen Verständnis hatten, mit der Prognostizierbarkeit. Ein Thema, was uns ja aktuell immer wieder sehr stark beschäftigt. Kommen wir zum weiteren Typ. Zufall ist, was wenig Struktur aufweist, was im Prinzip ordnungslos ist. Die Brownsche Bewegung steht in Zusammenhang mit der Molekularhypothese, nach der gewissermaßen die zugrunde liegenden Elemente der Wirklichkeit, Atome und Moleküle, sind und Mesogrößen wie zum Beispiel die Temperatur, Druck und anderes daraus erklärt werden können. Es ist nichts in der Natur, was nicht Molekül oder Atom ist. Also der traditionelle Atomismus kommt hier wieder zurück im Bereich der Wärmelehre. Die als deterministisch, als streng gesetzmäßig angenommenen atomaren Prozesse werden aber oder müssen randomisiert werden, wie es heißt, weil wir einfach nicht die Untersuchungs- und Rechenkapazitäten haben, hier eine detaillierte Beschreibung vornehmen zu können. James Clerk Maxwell sagte um 1870, da wir die einzelnen Moleküle nicht wahrnehmen können, werden wir getrieben, die Rechnungsmethode der Statistik einzuschlagen. Entscheidender ist nun, und das ist der Punkt zu diesem Zufallsverständnis, eine Größe, eine Kunstgröße, die vielleicht kennen, zumindest vom Begriff her kennen, die Boltzmann und Clausius eingeführt haben, diese ominöse Größe der Entropie. Die beschreibt so etwas wie einen Wandlungswert der Energie und stellt eine Richtungsgröße dar, wie Sie hier in den Bildern oben links sehen können. Führt man einen warmen, links dargestellt, und einen kalten Körper daneben rechts dargestellt zusammen, dann ergibt sich ein wärmer Ausgleich. Gleiches gilt, wenn man rote und weiße Kugeln zusammenführt und diese mischt. Das ist die Aussage dieses zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, der sogenannten Entropiesatz. Er wurde als Zeitpfeil interpretiert, als Richtungspfeil und auch als ein Pfeil, der den Strukturzerfall darstellt. Was hat das nun mit Zufall zu tun, kann man fragen. Man kann den zweiten Hauptsatz eben auch als ein Maß über die Menge des Zufalls in einem System ansehen. Nach dem französischen Mathematiker David Ruel misst die Entropie, also eben diese Größe, die Menge des Zufalls, die in einem System vorliegt, und zwar im Sinne der Vieldeutigkeit oder der Unordnung. Wo man ein einzelnes Teilchen auftritt, ist bei gemischten Systemen, in dem unteren Fall, ungewisser als in den jeweiligen getrennten Systemen. Analog dazu wurde über die statistische Physik hinausgehend von Claude Chen eine Theorie der Informationstheorie entwickelt. Auch hier kann man sagen, dass die Wahl einer Nachricht aus einer Klasse von möglichen Nachrichten die in dieser Klasse vorliegende Zufälligkeit, so Chen, aufhebt. Je größer die Klasse der Nachrichten, je größer die Gefäße, desto größer der Zufall, der darin möglich ist. Und umgekehrt, desto größer der Informationsgewinn natürlich, wenn ich eine Lottokugel dort raushole. Ich komme zur Unwahrscheinlichkeit, zum Unwahrscheinlichkeitszufall. Zufall ist, was selten ist. Kosmologie und Astronomie zeigen uns, dass der Zufall in seiner Evolution, zeigen uns, dass der Kosmos in seiner Evolution vom Urknall und den dortigen zufälligen Quantenfluktuationen bis hin zum heutigen Zustand viele Nadelöhre hat passieren müssen. Von Feinabstimmung des Universums oder von der Feinabstimmung von Naturkonstanten ist hier die Rede. Also der Kosmos musste immer wieder durch sehr feine Bedingungen hindurch. Wären die Naturkonstanten geringfügig anders, gäbe es uns heute nicht. Wäre der Kosmos früher kollabiert, er wäre stärker expandiert, Kohlenstoff hätte sich nicht bilden können und so weiter. Dass vor 13,8 Milliarden Jahren gerade diese speziellen Randbedingungen vorlagen und diese derart fein abgestimmt sind, gilt als zufällig im Sinne größter Unwahrscheinlichkeit, als Seltenheit. Die extrem kleine Wahrscheinlichkeit der Entstehung des Menschen hat zur Redeweise bei Jacques Monod und anderen zum Zigeuner am Rande des Universums geführt. Kritik ist an diesem zufallsbezogenen Zufallsverständnis, an diesem unwahrscheinlichkeitsorientierten Zufallsverständnis in den 70er Jahren geäußert worden. Brandon Carter folgte nicht der Interpretation der Unwahrscheinlichkeit. Vielmehr entwickelte er ein sogenanntes anthropisches Prinzip. Ein Auswahlprinzip aus der Vielfalt der möglichen Naturkonstanten. Die Auswahl der Randbedingungen, das heißt die Feinabstimmung, so sagt er, müsse konsistent sein, stimmig sein mit der Existenzmöglichkeit des Menschen. Das Argument ist berühmt geworden als anthropisches Prinzip, hier als schwaches anthropisches Prinzip. Es ist wegen der teleologischen, wegen der zielorientierten Verständnis- und Erklärungsstruktur bis heute extrem kontrovers. An möglicher Tiefe gewinnt der Diskurs um den Zufall in der Quantenphysik im 20. Jahrhundert. Zufall ist hier, was gewissermaßen ohne direkte Ursache auftritt. Wird von Ursachenlosigkeit, Akausalität und von Kontingenz gesprochen. Radioaktive Teilchen zerfallen ohne Ursache. Absorptions- und Emissionsphänomene können spontan auftreten. Der Ort eines Elementarteilchens ist weithin zufällig, wenn etwa der Impuls gemessen wird. Das ist eine Aussage der berühmten Heisenbergschen Unschärfenrelation. Heisenberg sagt dann, oder spricht von der Ungültigkeit des Kausalgesetzes und von einem objektiven Zufall. Der quantenphysikalische Zufall ist dabei nicht auf ein subjektives, defizitäres Wissen über an sich determinierte oder kausale Naturprozesse zurückzuführen, wie Einstein hoffte, zeigen zu können. Gott würfelt offenbar eben doch. Der österreichische Physiker Anton Zeilinger sagt, der Zufall in der Quantenphysik ist nicht ein subjektiver, er besteht nicht deshalb, weil wir zu wenig wissen, sondern ist objektiv. In diesem Sinne hat sich in der Interpretation der Quantenphysik die Kopenhagener Deutung durchgesetzt, die eben diese Interpretation nahelegt, die sich trotz schwerwiegender Kritik im Prinzip bis heute gehalten hat. Ja, als kurzen Zwischenstand kann man fragen, was hat sich eigentlich bei diesem Durchgang ergeben? Ich habe hier nochmal einiges zusammengetragen. Zunächst ist erstmal eine hinreichende Pluralität auffallend. Es gibt nicht den einen Zufall in den Naturwissenschaften, sondern eine ganze Bandbreite. Diejenigen, die erwarten, dass Naturwissenschaft einen eindeutigen Begriff hier festgelegt hat, mögen enttäuscht sein. Man sieht auch praktisch, dass Naturwissenschaft selbst in vielen begrifflichen Arbeiten selbst nicht so genau ist, wie vielfach auch angenommen. Gezeigt hat sich aber, dass die Naturwissenschaft nach einer beginnenden Aversion zum Beginn der Moderne mit Bacon, Descartes und anderen, nun Zufall gewissermaßen in einer bestimmten Form in ihr Kern aufgenommen hat, insbesondere in der Biologie und in der Quantenphysik. Zufall kann verwissenschaftlicht werden, er weist Strukturen und Regeln auf. Also es ist nicht das völlige Regellose im Allgemeinen. Dennoch, er wird weitgehend negativ bestimmt als Nichtwissen, Nichtberechenbarkeit, Nichtordnung, Akausalität, Unwahrscheinlichkeit. Das von Platon begonnene Ordnungsdenken hat offenbar unsere Sprache hier auch stark geprägt und prägt sie bis heute. Und nicht nur begrifflich, auch der Sache nach zeigt es eine gewisse negative Konnotation. Kreativität, Werden und Wachsen haben hier einen geringen Raum. Doch dieses Negativitätsverständnis des Zufalls ist, wie ich jetzt noch zeigen möchte, ein Irrtum. Es hat sich in den letzten 50 Jahren massiv verändert. Hintergrund: Zufall als ein Potenzial, als ein Veränderungselement zu sehen, sind strukturwissenschaftliche Veränderungen, die stark auch durch die Computerentwicklung mitgetrieben sind, ab den 50er und 60er Jahren, die zu einer stärkeren Breitenanerkennung geführt haben. Vielleicht haben die Künstler ja hier, die heute Abend hier präsent sind, in der einen oder anderen Form dem ja vorgearbeitet. Also wir sehen gewissermaßen hier zurückgreifend auf frühe Arbeiten von Henri Poincaré im Umfeld der sogenannten Chaostheorie ab 1890, aber insbesondere ab 1960 sehen wir die sogenannte Chaostheorie, kleine Ursachen, große Wirkungen, hier beispielhaft werden. Aber Sie finden noch weitere Theorien, Konzepte, die sich in dieser Zeit interdisziplinär etabliert haben, in verschiedenen Bereichen der Naturwissenschaften, die dissipative Strukturbildung des Chemie-Nobelpreisträgers Ilya Prigogine, die Katastrophentheorie René Thoms, die Synergetik des Stuttgarter Hermann Hagens, der erfolgreicher war mit der Begriffspolitik, mit dem Begriff der Synergetik, der uns ja stark geprägt hat, fraktale Geometrie, Autopoiesis, Konzepte von Maturana und Varela und andere. Also systemisches und strukturwissenschaftliches Denken. Und hier findet sich ein Kern, denke ich, wo wir eine Positivierung des Zufalls finden, eine Positivierung, die den Zufall in ein Wachstums- und Kreativitätsprozess überführt. Wie wirkt der Zufall? Als und durch Instabilität. Kleinste zufällige Fluktuationen sind notwendig, das ist sehr zentral hier, um Symmetrien zu brechen. Symmetriebrüche sind im Kern relevant, um Selbstorganisations- und Prozesse, die aus sich selbst heraus evolvieren können, herauszuarbeiten. Beispielhaft ist hier das scheinbar triviale Wasserkochen. Will ich gleich noch sagen. Erst der Zufall führt aus einer toten Symmetrie heraus. Symmetrie ähnelt dem verzweifelten buridanischen Esel. Es ist ein Dilemma, was eigentlich auf Aristoteles zurückgeht. Der hungrige Esel steht in der Mitte zwischen zwei Heuhaufen völlig symmetrisch. Er verharrt in der Mitte und verhungert dort. Er findet keinen analytischen Grund, die Symmetrie zu brechen und für den einen oder anderen Heuhaufen zu votieren. Kleinste Fluktuationen, kleinste zufällige Fluktuationen, hätten ihn aus dieser Symmetrie herausgeführt. Ähnliches findet sich in der Natur als verallgemeinertes Wasserkochen, was für jede Evolution und jede Entwicklung schlechthin beispielhaft ist. Gezeigt hat Henri Bernard um 1900 experimentell und Ilya Prigogine theoretisch, was hier genau passiert. Bei der schrittweisen Erwärmung von Wasser entscheiden kleinste Zufallsfluktuationen, ob sich eine Rolle, ein Wirbel rechtsrum oder linksrum dreht. Und es entscheidet sich insbesondere, dass Konduktion, also Wärmetransport von unten nach oben, in eine Konvektionsrolle, in eine Konvektionsstruktur übergeht. Ohne Zufall, so kann man vielleicht etwas schemenhaft sagen, könnten wir kein Wasser kochen. Durch die Zufallsfluktuation wird also Symmetrie gebrochen und neue Strukturen, hier diese Konvektionsrollen, entstehen. Das sind sehr allgemeine Phänomene vom physikalischen Laser über physikochemische Wachstumsprozesse bis hin zur biologischen Evolution. Diese Systeme müssen allerdings im offenen Energieaustausch, also gewissermaßen mit der Umwelt in Kontakt stehen. Entscheidend für diese Entwicklungspotenziale ist eben die Symmetriebrechung. Für Symmetriebrechung ist Instabilität zentral und es gibt einen instabilitätsbasierten Zufall, wie ich hier noch zeigen möchte. Also hier sehen Sie im Bild dargestellt, was unter Instabilität verstanden werden kann. Bei Instabilitäten kann man allgemein sagen, es steht etwas auf das Messerschneide, wie beim buridanischen Esel. Also ein auf die Spitze gestellter Bleistift oder eine Kugel, die auf dem Dachfirst rollt oder das Wettergeschehen. Spitze Kante einer Münze, eines Würfels oder eines Roulette-Spiels. Instabilitäten brechen also alle Und die meisten ordentlichen Symmetrien, sie zwingen zu Entscheidungen und erzwingen einen weiteren Verlauf. Kleine Veränderungen haben große Wirkung. Das ist der berühmte Schmetterlingseffekt. Also ein kleiner Schmetterling kann einen Wirbelsturm auslösen. Aber auch Selbstorganisationsprozesse einleiten. Vom gesetzmäßigen Zufall, deterministischen Chaos oder schwacher Kausalität ist hier die Rede. Betrachten wir die Zeichen des Zufalls, wie er sich manifestiert. Es ist gerade die Evolution, Evolutionsprozesse physikalischer, aber auch biologischer Art, in denen sich der Zufall, der instabilitätsbasierte Zufall artikuliert. Selbstorganisationsprozesse, so Physiker Werner Ebeling und Rainer Feistel, werden durch eine Instabilität der alten Struktur gegenüber kleinen Schwankungen eingeleitet. Die kleinen Schwankungen gelten als zufällig. Auch Nicolis und Prigogine verstehen Instabilität als eine notwendige Bedingung der Selbstorganisation. Wolfgang Krohn und Günther Küppers heben hervor, dass zufällige Fluktuationen an Punkten der Instabilität der Motor der Systementwicklung sind. Der kreative, gesetzeshafte Zufall bricht die Symmetrie und führt die Systemdynamik über Instabilitätspunkte hinweg. In der Biologie wird der instabilitätsbasierte Zufall als Quelle der Mutation und mitunter auch der Rekombination gefasst. Mutation wird hauptsächlich regiert durch Zufall, so der Biologe Ernst Mayr. Die Sequenz größerer Polymere ist aus anfänglichen Zufallsereignissen entstanden, so Carsten Presch. Jacques Monod, einzig und allein der Zufall liegt jeder Neuerung zugrunde, hatten das Zitat schon. Also es zeigt sich hier, dass der Zufall ein produktiver Faktor ist und dass die biologische Evolution, also die Werke der Natur, ohne diesen Zufall nicht hätten sein können. Man könnte das jetzt gewissermaßen aus unterschiedlichen Perspektiven noch durchdeklinieren. Die modernen Selbstorganisationstheorien, die auf den Zufall Bezug nehmen, die das Potenzial für Neuartigkeit und Emergenz hier gewissermaßen sehen, für Prozesshaftigkeit, für Irreduzibilität und so weiter. Sie knüpfen alle an diesen Zufallstyp an. Und bis in der Diskussion, die wir vor einigen Jahren sehr stark hatten, um die Emergenz, um das Entstehen von neuen Qualitäten, beispielsweise Bewusstsein, finden sich Anknüpfungspunkte an dieses Verständnis eines instabilitätsbasierten Zufalls. Das heißt, es könnte ein Diskurs geführt werden über Freiheit, Bewusstsein und so weiter. Aus dieser Perspektive ist auch vielfach geschehen. Ich möchte vielleicht noch deutlich machen, dass auch wir selbst als biologische Wesen, als Körper, als Leibseiende voller Zufall stecken, wie man vielleicht sagen kann. Um ein Gefühl für den instabilitätsbasierten Zufall zu vermitteln, kann der Herzschlag dienen. Gesundheit meint hier vielleicht das rechte Maß an Zufall. Das haben Mediziner und Physiker unter anderem an der Universität München gezeigt. Vorbestimmten Formen vor Herzinfarkten schlägt das Herz im starren Rhythmus einer mechanischen Uhr. Also sehr ordentlich, sehr harmonisch, ohne jeden Zufall. Zufall meint kleinste Schwankungen, Abweichung, etwas mehr zufällige Irregularität als dieses Uhrwerksstruktur ist gesund und gut. Zufälligkeit ist notwendig, kann man sagen, um interaktiv, variabel und adaptiv mit der Umwelt umgehen zu können. Denn nur dann, wenn etwas auf des Messers Schneide steht, wenn also Instabilität herrscht, sind wir sensitiv und sensibel. Nur durch diesen instabilitätsbasierten lokalen Zufall erlangen wir als leibliche, körperliche Wesen eine dynamische, eine evolutionäre Stabilität des Gesamtorganismus. Weder der starre Rhythmus einer mechanischen Uhr ist gesund, noch das wirre, zuckende Flimmern. Der instabilitätsbasierte Zufall, das regelbehaftete Chaos, liegt also irgendwo zwischen beiden Polen. Tröstlich ist, dass dieser starre, krankhafte Rhythmus diagnostisch verwendet werden kann für die Früherkennung von bestimmter Herzinfarkttypen. Mag zwar etwas weit gehen jetzt in dieser Interpretation, ich wollte Ihnen nur vermitteln, dass auch wir selbst gewisse Elemente des Zufalls in unserem Kern tragen. Dasselbe könnte gezeigt werden im Bereich der Hirnstromanalyse und der Hirnaktivitäten. Auch hier kann man finden, dass vorbestimmten Formen von Depressionen, Schizophrenien, epileptischen Anfällen und so weiter, man einen deutlichen, eine qualitative Reduktion der Zufälligkeit in diesen Zeitreihen finden kann. Also zu viel Regularität ist kein gutes Zeichen. Und kann man fragen, warum taucht eigentlich dieses gesetzeshafte, instabilitätsbasierte Zufallsverständnis erst so relativ spät auf? Also im 20. Jahrhundert an einer zentralen Stelle, 70er Jahre. Dazu der kleine Hinweis, dass dieses Zufallsverständnis die traditionellen, klassisch modernen Naturwissenschaften in ihren jeweiligen Methoden durchaus hinterfragt. Und zwar in mehrfacher Hinsicht führt diese Anerkennung, die Positivierung des instabilitätsbasierten Zufalls zu einer gewissen Kritik, zu einer gewissen Geltungsrelativierung überzogener Ansprüche naturwissenschaftlicher Erklärung. Traditionell hat Naturwissenschaft ihre Leistung ja gesehen in Prognostizierbarkeiten, in experimenteller Reproduzierbarkeiten, in Prüfbarkeit und auch in Erklärbarkeit. Diese vier Komponenten werden durch den instabilitätsbasierten Zufall deutlich reduziert. Die Punkte, die man hier nennen kann, ist, man hat eine Prognoselimitation, das heißt, die Zukunft ist eher fern. Sie ist nicht so vorwegnehmbar. Es treten Überraschungen auf. Experimentelle Regelhaftigkeit kann vielfach nicht hergestellt werden. Die Systeme sind nicht zur Umwelt hin abschließbar. Gleiches lässt sich sagen auch für das Zusammenbringen von Theorie und Experiment. Also die Prüfbarkeit wird problematisch. Und wir hatten schon gesehen, den vierten Punkt etwas in einem Gesetz zu komprimieren, abzukürzen, auch das ist limitiert. Das begrenzt jenes Unternehmen, zumindest den Anspruch, den klassisch moderne Naturwissenschaften hatte. Es beginnt sich eine nachmoderne, nicht eine postmoderne, würde ich sagen, aber eine nachmoderne Naturwissenschaft neben diesen klassischen Formen zu etablieren. Das haben die Franzosen in aller Klarheit in den 80er Jahren gesehen. Michel Serre zum Beispiel sagt, dass die klassisch moderne Naturwissenschaft des Falls, der Wiederholung, der rigorosen Verkettung ersetzt wird durch die schöpfere Wissenschaft des Zufalls und der Umstände. Und Jean-François Lyotard begreift, begrifflich freilich vage bleibend, die postmoderne Wissenschaft als Erforschung der Instabilität und des Zufalls an. Ich spreche hier lieber etwas zurückhaltender von nachmoderner Naturwissenschaft, aber die These bleibt, wir haben es gewissermaßen mit einem Epochenbruch zu tun. Kommen wir jetzt zum Ausblick. Was kann man zusammenfassend sagen? Zufall ist real in der Natur. Er liegt nicht alleine perspektivenabhängig im Auge des Betrachters. Bester Beleg für den Zufall ist unsere Existenz und das Wunderwerk der Welt. Dabei könnte die Vielfalt der Zufallsphänomene in der Naturwissenschaft zunächst irritieren und die irreführende Ansicht eben jener Perspektivabhängigkeit oder Subjektivität beitragen. Doch so reichhaltig die Phänomene und Typen des Zufalls sein mögen, so finden sich zwei Quellen für den Zufall: Quantenphänomene und Instabilitäten. Es ist bemerkenswert, dass die meisten der oben angeführten Zufallstypen auf Instabilität zurückgeführt werden können. Instabilität ist hinreichend, um adäquat von Zufall zu sprechen. Der quantenbasierte, ursachenlose Zufall mag zwar als stärkerer Zufallstyp angesehen werden, doch er ist keineswegs physikalisch, biologisch, naturphilosophisch oder lebensweltlich grundsätzlicher. Die interessanten Fragen, etwa die nach der Lebensentstehung, nach der Kreativität, nach der Evolution, nach der Selbstorganisation, lassen sich primär im Horizont des instabilitätsbasierten Zufalls erörtern. In neuerer Zeit hat Friedrich Kramer hieran anschließend eine ästhetische Theorie vorgelegt. Er bezieht sich auf den instabilitätsbasierten Zufall. Das Schöne ist für Kramer eine Gratwanderung zwischen Regularität, Notwendigkeit und Ordnung einerseits und Irregularität, Wirrnis, Kontingenz andererseits. Das Schöne entsteht im Moment der Vermittlung, im Transitorischen. Es ist ein Tanz auf das Messerschneide. Das Schöne ist stets gefährdet von Absturz in das Starre einerseits und das Wirre andererseits. Es ist der instabile Moment des Unerwarteten, des Überraschenden, des Überwältigtwerdens zwischen jenen Extrempolen. Das könnte ganz im Sinne der Avantgarden im 20. Jahrhundert sein. Schmieden Sie nicht eine sehr produktive Allianz von Zufall und Kunst. Zufallsmethoden werden leitend. Fast findet sich hier auf abstrakter Ebene ein neuer Mimesis, ein Nachahmungskult. Die Zufallsprinzipien der Natur werden von Künstlern kopiert oder umgekehrt. Die Naturwissenschaftler nehmen das auf, was Kunst vorweggenommen hatte. Man traut ihnen, dem Zufall, ihrer unvermittelten Kreativität und Produktivität. Ich denke, das ist bei John Cage in vielen seiner Stücke besonders deutlich. Cage hat, denke ich, sehr stark zur Positivierung des Zufalls beigetragen und die Produktivität und Kreativität des Zufalls offengelegt. Er bringt das Einmalige und Unerwartete zur Geltung. Das, was nicht wiederholbar sein wird, was situativ, was kontextspezifisch ist. Von John Cage in dem Zusammenhang heißt Lernen, auf den Zufall zu setzen, ihm zu trauen, ihm zu vertrauen. Eben dem Glück des Zufalls eine Chance zu geben. So der Titel meiner kleinen Anmerkung hier. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.